Wir danken dem Herrn, dass wir auch heute an dem Dienstag, dem 26. Mai, dem Herrn dienen dürfen, auf seine Stimme hören, und wir grüßen uns in seinem Namen mit dem Wort aus Philipper 3, Vers 7: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Und wir bitten dich, Herr, jetzt noch, und wir wollen dazu uns erheben noch. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass auch wir lernen, das, was uns Gewinn war, für Schaden zu achten, damit wir dich haben. Und die Grundlage des ganzen Dekalogs, der 10 Gebote, des ersten Gebotes: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst neben mir keinen anderen Gott haben. Dass wir das tief erkennen und zu Herzen nehmen und wie der Apostel Paulus: Durch dich, Herr Jesus, denn du hast es in einmaliger Weise gelebt, dass wir es durch dich auch erfüllen dürfen. Das schenke uns auch durch diese Stunde, um deines heiligen Namens willen. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.
Ja, es war die Frage laut geworden, was es bedeutet, wenn jemand stirbt oder gestorben ist, dass er dann nicht den ganzen Himmel sieht. So wurde die Frage gestellt. Und wir haben Philipper 3 dazu aufgeschlagen und gesehen, dass Gott uns den ganzen Himmel schenken will. Und wir haben als Beispiel gesagt, dass es im Hebräerbrief steht, dass ohne Heiligung niemand den Herrn sehen wird. Es ist ein ernstes Wort. Wie das konkret aussieht, zeigt uns die Schrift nicht. Aber sie zeigt klar, dass es Gewinn gibt und Verlust gibt. In 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15 lesen wir: Wir können auf diesen Grund Jesus Christus bauen, entweder Gold, Silber, Edelsteine, was in der Ewigkeit angeschrieben ist, oder Holz, Heu, Stoppeln, was verbrennen wird beim Preisrichterstuhl Jesu Christi, nach 2. Korinther 5, Vers 10 und Römer 14. Und dann lesen wir auch bei Philipper, wie der Apostel Paulus eben darum ringt, nicht zu Schanden zu werden. Und da lesen wir: Aber was mir Gewinn war, Philipper 3, Vers 7 folgende, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Also er hat ja danach geeifert, der beste Pharisäer zu sein, der Beste, der das Gesetz hält, der die beste Lehre hat, das beste Leben hat, am meisten fastet, am meisten betet. Das war sein Eifer. Es war das 10. Gebot, das er völlig falsch verstanden hat. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Sollt nicht begehren. Er begehrte alles dieses auf religiösem Gebiet, die Ehre in allem. Aber als er gläubig geworden war, erkannte er: Das ging ja gar nicht um Gott. Das habe ich alles für mich getan. Und darum wuchs in seinem Herzen die Entscheidung, was mir Gewinn war, mein religiöser Status. Ich bin Hebräer, ich bin Schriftgelehrter, ich bin Pharisäer, ich komme von der Stamm Benjamin. Alles das, worauf er stolz war, hat er um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden. Das war seine Herzensentscheidung gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um welches Willen ich alles habe für Schaden gerechnet, und achte es für Kot, auf das ich Christum gewinne. Jetzt hat der Heilige Geist ihm durch die Wiedergeburt, durch die Bekehrung gezeigt, sein Begehren, das muss Christus sein. Denn solange er sich selbst begehrt hat, und wenn es auch noch in so vielen religiösen Vorschriften war, er hatte den Frieden nicht. Das war nicht die Gerechtigkeit, die Gott gefallen konnte. Das hat er ja gemerkt. Er hatte ja keinen Frieden. Er hat ja die Gemeinde verfolgt und die Gläubigen getötet. Aber jetzt hat er bewusst diese Glaubensentscheidung getroffen: Ich achte es noch alles für Schaden. Und ich habe alles für Schaden geachtet, weil er jetzt erkannt hat: Nur Jesus ist das Konzept Gottes für unser Leben, was in Ewigkeit bleibt. Er hat erkannt, die weltliche Philosophie von Begehren, sowieso hat er die abgelehnt. Aber auch die religiöse Philosophie von Leben hat er erkannt: Taugt nichts, ich kann mit meiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott nicht bestehen. Und wenn sie 1000-prozentig wäre. Das hat er dann erkannt. Diese Philosophie von eigenem, weltlichen schon gar nicht hatte, das hat er schnell erkannt. Aber auch von religiösem, das hat er lange nicht erkannt. erst in der Begegnung mit dem Auferstandenen, muss der allen religiösen falschen Stolz ablegen und für Kot achten. Das war eine bewusste Herzensentscheidung seines wiedergeborenen Geistes. Durch den Heiligen Geist, so regierte sein Geist durch den Heiligen Geist über sein Denken, Fühlen, Wollen, Reden und Tun. Daraus sind alle Briefe entstanden und sein Leben der Hingabe als Trankopfer. Mit dem einen Ziel, Christus zu gewinnen und durch ihn den Vater im Himmel. Und in ihm erfunden werde, nicht in sich selber, in seinem religiösen Eifer. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Hier sehen wir das erste Gebot, die direkte Beziehung zu Gott durch den Glauben. Nichts anderes passt, sonst ist das Leben verfehlt. Zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Dass ich seinem Tod ähnlich werde, damit ich gelange zur Aus Auferstehung der Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach. Hier sehen wir ganz klar, Paulus war gläubig, er hatte das ewige Leben, er hatte die völlige Heilsgewissheit, er hatte den Himmel, aber hier ist ein Streben der Heiligung bei ihm. Ganz bewusst beginnt es damit, alles, was im Gewinn war oder jetzt noch sein könnte, die eigene Gerechtigkeit als Kot zu achten, weil sie am Kreuz gerichtet ist. Und jetzt ist das die Heiligung, was er hier beschreibt. Zu erkennen, ihn erkennen, die Gemeinschaft mit ihm haben, das erste Gebot und die Kraft seiner Auferstehung, nicht meine Kraft. Und die Gemeinschaft seiner Leiden, was unser Andreas, Gott hat es ihm geschenkt in einer Weise, die wir ja mit durchlitten haben und Angelika ganz besonders und seine Eltern und seine Schwester, dass Gott Andreas geschenkt hat, würdig zu sein, ein Stück dieser Gemeinschaft der Leiden Christi durchzukosten, nicht mehr zu können und doch zu leben. Wenn du nicht mehr Kraft hast zu leben und musst noch leben, das ist ja kein Sterben und kein Leben. Es ist das, was der Herr Jesus erlebt hat und ein Teil davon, Gemeinschaft seiner Leiden. Der Jesus war der Reine und er musste sich zur Sünde machen lassen. Darum hat ihm gegraut, obwohl er gesagt hat, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinem Tod ähnlich werde, das ist Heiligung. Auch in uns will es der Heilige Geist immer tiefer wirken. Dass wir dem Tod Jesu ähnlich werden, das will das Fleisch überhaupt nicht. Und der neue Mensch kann es alleine nicht. Aber dazu brauchen wir den Heiligen Geist und er ist uns gegeben, damit jetzt der Geist in uns eifert, dass wir auch diese Heiligung vollziehen, seinem Tode ähnlich zu werden, damit ich gelange. Also das ist noch nicht am Ziel. Er hat zwar das ewige Leben, er weiß, wer Christus hat, wer den Herrn Jesus hat, der hat das Leben. Er hat den Himmel, aber er hat hier noch dieses Ziel, damit ich gelange zur, und hier ist das einzige Mal das Wort im griechischen Urtext genannt ex anastasis, die Herausauferstehung der Toten. Was bedeutet, dass der gestorben ist, bevor der Tag der Entrückung kommt, schon den neuen Leib bekommt? Das wurde verschiedentlich in der Kirchengeschichte, überhaupt in der Weltgeschichte entdeckt, bei Grabpflegern oder bei Friedhofswärtern, dass Gräber leer waren. Und gerade in Städten hier in Südamerika, in Süddeutschland, in Baden-Württemberg, da wo besonders Gläubige gelebt haben und wenn sie nachher beerdigt waren, plötzlich entweder schon bei der Beerdigung wurde der Sarg leer oder nachher sahen sie es bei Bauarbeiten. Also die Wahrheit der Auferstehung ist etwas Kostbares, man muss es keusch behandeln, aber es ist etwas, was zur Heiligung dazugehört, dass wir nachjagen, seinem Tod gleichgestaltet zu werden. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Also hier sehen wir Heiligung. Wir haben alles im Herrn Jesus. Darüber dürfen wir jeden Tag glücklich sein und ihn loben und preisen und danken. Aber zugleich, der Geist eifert in uns. Dass wir erkennen, ich habe es noch nicht ergriffen. Ich bin noch nicht am Ziel. Und viele Kinder Gottes haben gut angefangen, und dann doch am Ende Verlust gehabt. Weil dann ging die Bequemlichkeit vielleicht auch zu wissen, na, jetzt habe ich ja schon alles, ist schon alles in Ordnung. Das ist ja die Gefahr, das sehen wir in den Brüdergemeinden. Sie haben die beste Lehre. Und sie haben sich ja auch bewusst nicht einen Namen geben wollen. Aber heute ist es so, dass eben gerade hier Spaltung hineinkommen konnte und auch eine gewisse Selbstzufriedenheit, dass man nicht mehr der Heiligung nachjagt, sondern wie die Welt sich kleidet, redet und das Niveau von Leben, das Gott uns gegeben hat, nicht mehr zu sehen ist. Da war nicht mehr dieses danach Trachten, zur Ausauferstehung zu gelangen, die Heiligung zu erlangen, nicht eine Selbstheiligung. Das steht hier gar nicht drin. Das wurde ja oft vom Feind in die Herzen der Kinder Gottes gegeben. Bei großen Erweckungsbewegungen in Wales zum Beispiel, ja, einer der bekannten Prediger, fällt der Name jetzt nicht ein, hat wunderbare Botschaften gehalten. Und nachher kam er in einen geistlichen Hochmut, wie viele, und kam in eine geistige Verwirrung hinein. Das war, ich weiß nicht, ob er je geheilt wurde. Daraus ist übrigens das wunderbare Buch von Jesse Ben Lewis entstanden, was ich dir mal geschenkt hatte. Es fällt mir auch der Titel nicht ein. Jedenfalls ein wunderbares Buch, das aber die Tiefen aufzeigt, in die ein Kind Gottes geraten kann, wenn es das geschenkte Erbe zum eigenen nachher missbraucht. Er hat nachher Buße getan, aber es war ein furchtbarer Kampf nachher. Die Geister, die er rief, wurde er nicht mehr los.
Ja, durch Buße aber nicht mehr los.
Nein, das habe ich oft in der Seelsorge. Oft, man muss, weil Gott heilig ist, der Regierung Gottes nach, muss man die Folgen tragen. Es gibt das beide, was wir gestern gelesen haben, in 2. Mose 20. Beides, ich bin der Herr, euer Gott. Der Herr, ich bin ein Herr voller Gnade. Ich vergebe sofort, wenn Buße geschieht. Aber ich bin auch euer Gott. Ich muss regieren, ich muss richten. Deswegen bleibt manches auf der Erde noch als Gericht. Und wer eben nicht in der Heiligung wandelt, das muss dann im Preisrichterstuhl Christi gerichtet werden. Buße muss sein, aber auch wenn Buße ist. Ich habe viele feine Kinder Gottes, die haben über allem Buße getan, aber sie müssen Schreckliches durchleiden und sagen, warne die Leute, warne die jungen Leute, dass sie sich nicht begeben in die Wahrsagerei, in das Horoskop lesen und in den Unmoral und warne sie. Es sind unaussprechliche Leiden, in die Menschen kommen, die feine Kinder Gottes geworden sind, die über allem Buße getan haben, sich von allem losgesagt haben, aber furchtbare Qualen durchzustehen haben. Ganz genau. Und das haben wir ja auch in wunderbarer Weise bei Bodelschwing in dem Heim in Bethel, das er geleitet hat, wie die Kinder da, und er beschreibt es in einem Abschnitt, auch vielleicht durch die Sünden der Väter, in Leiden kommen. Für sie war es ein Trost, wenn er dann nur mal seinen Kopf in ihren Schoß legt oder sie ihren Kopf in seinen Schoß legen konnten, weil die Leiden, das war unerträglich. Ja, und so ist es so wichtig, es ist uns eine Warnung, wir sagen sie dann, sag's in deinen Andachten, gib's weiter, damit sie nicht in die gleiche Falle kommen. Und gerade auch jungen Leuten sage ich es gerne weiter, aber auch uns allen. Aber der Jugend werden oft die Weichen gestellt. Es braucht nur ein Schritt sein. Das ganze Leben ist dadurch geprägt nachher. Es kann auch anders sein, aber oft ist es so. Und in der Seelsorge habe ich es ja vielfach erlebt. Darum wollen wir einander ermutigen. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach bis zum Ende. Darum sagt der Herr Jesus, bittet, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Wir sind fähig, bis zum Ende versucht zu werden und im Alter sich zu stützen auf wunderbare Erfahrungen in der Vergangenheit. Ja, die helfen dann nicht mehr. Sondern heute gilt es, ganz für ihn da zu sein. Natürlich nicht in einen Krampf zu kommen, aber in die Heiligung durch den Heiligen Geist. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möchte. Vielleicht steht da, ob ich es auch vielleicht ergreifen möchte. Also das ist nicht die Heilsgewissheit, um die es hier geht, sondern das, was du angesprochen hast, Romana. Es kann eben auch sein, dass ein Gläubiger nachher etwas von dem Segen verliert, was die Bibel sagt. Nachdem ich von Christus Jesus ergriffen bin, ja, lasst euch ganz vom Herrn Jesus ergreifen. Das sage ich zu mir zuallererst. ganz vom Herrn Jesus ergreifen, damit wir durch den Eifer des Heiligen Geistes den ganzen Schatz einnehmen, den er für uns hat. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, das da vorne ist. Und es ist so schön, dass ihr diesen Brief zuletzt in eurem Hauskreis miteinander besprochen habt, als ich es miterleben und mit durchleiden durfte ein Stück weit. Da wurde mir das so kostbar aus dem Philipperbrief, wie Gott euch, Andreas, dieses hat durchleiden lassen, was ihr hier durchstudiert habt. Und das erlebt ja jeder von uns. Gott lässt das, was wir lesen in der stillen Zeit, er zeigt es uns im Alltag, wie er es ganz persönlich anwendet an uns. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus. Also dieses Jagen nach der Heiligung ist das Werk des Heiligen Geistes, aber auch unsere ganze Verantwortung. Dass wir nur nicht etwas von uns nehmen, sondern alles aus der Gnade, wie es so schön 1. Johannes 5 heißt, das lasst uns auch aufschlagen in dem Zusammenhang. 1. Johannes 5, das ist ein Abschnitt, der wird von den modernen Theologen rausgenommen, weil er zum Teil in den Handschriften nicht drin ist, aber er ist grundlegend, damit wir lernen, von oben zu leben. 1. Johannes 5, die Verse 5 bis 8. Wer ist aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ist, der da kommt mit Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht mit Wasser allein, ein Bild für den Heiligen Geist und für das Wort Gottes, sondern mit Wasser und Blut. Und der Geist ist's, der da zeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Und jetzt fasst es hier zusammen, denn drei sind, die da zeugen, der Geist und das Wasser, das Wort und das Blut. Und die drei sind beisammen. So bete ich immer wieder gerne, Herr, lass mich durch deinen Geist, durch dein Wort und durch dein Blut leben. Das ist das Leben, das wir in den 10 Geboten erfüllt finden. Oder noch tiefer eben in der Bergpredigt, die 10 Gebote ja nur unterstreicht. Dass wir nicht aus unserer eigenen Gerechtigkeit leben, sondern durch den Heiligen Geist, durch das Wasser, das heißt durch das Wasserbad im Wort, durch das Wort Gottes und durch das Blut Jesu. Und das hilft uns, in dieser Heiligung fortzuschreiten und auch wie die Braut sagt im Hohen Lied, Hohes Lied 1, Vers 4, zieh mich dir nach, so laufen wir. Dass wir immer an uns selber, wie soll ich sagen, zweifeln oder uns selber immer misstrauen. Dass wir uns selber immer misstrauen und nur ganz unsere Hoffnung auf den Herrn setzen. Und in diesem Zusammenhang wollen wir jetzt weiterfahren. In 2. Mose 20, ja, ihr dürft gerne alle eure Fragen auch in diesen Tagen stellen und soweit der Herr mir die Weisheit gibt, sage ich es gerne weiter. Wir haben gestern gesehen im ersten Gebot, dass das erste Gebot die Grundlage ist zu allen anderen Geboten. Zu wissen, ich bin der Herr, der existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit für dich, mein Volk, mein irdisches Volk Israel und mein geistliches Volk, die Gemeinde. Und wir haben gesehen, dieser Abschnitt 2. Mose 20, den hat der Heilige Geist in 4 Teile geteilt, so wie es eben geschehen ist, wie die Abhandlung war, dass Gott die 10 Gebote gab und nachher die Wirkung von diesen 10 Geboten zeigte und nachher auch das, was das Volk daraus gemacht hat. Also wir haben gesehen, die Quelle und der Ursprung des Gesetzes ist der Herr Gott, der Herr der Gnade und der Gott der Regierung, der Gott, der regiert. Das haben wir in den beiden Namen Gottes, Herr, ist der Gott der Gnade, der um Jesu Willen vergibt. Auch das wollen wir immer wieder noch tiefer durch den Heiligen Geist verstehen. Dass er uns vergibt, ist nicht so ein leichtfertiges, naja, Schwamm drüber. Es hat ihn sein Leben gekostet, diese Philosophie von Leben, die Gott hat, die in den 10 Geboten niedergeschrieben ist, dass die erfüllt würde, auch in uns. Es hat ihn das Leben gekostet, sein heiliges Blut. Und nur dieser Wert kann uns Vergebung geben, als hätten wir nie gesündigt. Das ist die Gnade, es ist keine billige Gnade. Und das Wort Gott, die Offenbarung Gottes in seinem Namen Elohim, heißt, er hat die Macht, er hat die Souveränität, er hat die Weisheit und er regiert. Wir können die 10 Gebote als unsere eigene Lebensphilosophie nehmen, als unser eigenes Lebensgesetz nehmen, dann sind wir gesegnet. Aber wir können auch sagen, das interessiert mich nicht, dann schaden wir nur uns selber. Und dann haben wir gesehen, da sind wir jetzt dabei, die 2 Tafeln des Gesetzes und kommen jetzt zum 2. Gebot in Vers 4. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder das, das oben im Himmel, noch das, das unten auf Erden oder das, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da Heimsucht der Väter Missetat an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied, die mich hassen. Und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieb haben und meine Gebote halten. Die ersten 2 Gebote sind etwas ganz Besonderes, also das erste sowieso als Einleitung zu allen anderen 9. Und die ersten beiden zusammen haben diese ernste Folge, dass Gott zeigt, ich bin ein eifriger Gott, der Heimsucht der Väter Missetat. Das gilt ganz besonders für das 1. und 2. Gebot. Das haben wir in der Seelsorge 40 Jahre lang erleben dürfen, oder über 40 Jahre jetzt. Wie das so ist, dass bis ins 1000. Glied der Segen geht, aber bis ins 3. und 4. Glied die Folgen von Sünde zu durchleiden sind. Und es ist interessant, im Katechismus von Luther hat er erklärt, dass man diese 2 Verse 5 und 6, besonders 5 erwähnt er, ich werde heimsuchen der Väter Missetat, das hat er an den Abschluss aller 10 Gebote noch einmal hingestellt, um zu zeigen, das gilt nicht nur für das 2. Gebot, sich kein Bildnis zu machen. Also das ist praktisch das Gebot gegen den Aberglauben, gegen die Esoterik, das 2. Gebot. Und Martin Luther hat aber diese Folge hier, und das hat er sehr gut gemacht, unter alle 10 Gebote noch einmal hingestellt und erklärt. Wir wollen diese Tage noch näher darauf eingehen, aber ich möchte schon mal sagen, das fiel mir auf und ich dachte, er hat es wunderbar begriffen. Und damals noch interessant, es wurden ja damals die Kinder getauft, da wurde über jedem Kind das Lossagegebet gesprochen. Ich sage das Kind los von dem Teufel und allen seinen Machenschaften und übergebe es Gott. Das wurde damals in dieser Zeit ganz normal gebetet über der Kindertaufe, weil sie gewusst haben, dass Gott heimsucht bis ins 3. und 4. Glied. Das wurde nachher durch die Reformierten bekämpft. Ich weiß nicht warum, aber das war der Kampf von Paul Gerhard. Deswegen wurde er entlassen, so wie ich entlassen wurde, weil ich die Taufe nicht befürworten konnte. Die Kindertaufe und nur die Glaubenstaufe. Und so wurde damals Paul Gerhard entlassen, weil er sagte, ich kann das Gebet nicht weglassen. Ich muss doch so beten über dem Kind, damit es frei ist von der Erbsünde, von den Sünden von den Vätern her. Und eine feine Gläubige, das fällt mir auch der Name nicht ein, wurde getauft über dem Grab ihrer gläubigen Tante. Und es hat so, ich habe das nicht verstanden, aber die hat so ein gesegnetes Leben nachher geführt. Wir haben das Büchlein zu Hause, eine Glaubenszeugin, durch die Gott ein wunderbares Werk getan hat. Ich glaube, in Hessen war es. Jedenfalls, ich dachte, das ist ja immer so eine schwierige Stelle. Was bedeutet das 1. Korinther 15, getauft zu werden über den Toten? Aber das war live. Sie hat es so erlebt. Sie wurde getauft über dem Grab ihrer gläubigen Tante. Und sie kam früh zum Glauben und sie hat dem Herrn gelebt, dem Herrn gedient und ein Glaubenswerk hat Gott durch sie getan. Und so sehen wir hier, wie Gott das auch Martin Luther ins Herz gegeben hat und auch Paul Gerhard, warum er sie auch gesegnet hat, dass dieses hier eine Grundlage ist. Gott regiert, will er damit zeigen. Er ist der Herr, der für uns ist. Und weil er für uns ist, muss er regieren. Sonst müsste im Himmel immer die Sünde sein. Gott muss so antworten. Viele Gläubige sagen heute, das kann nicht sein. Das ist Altes Testament, das ist Israel. Nein, Gott offenbart sich uns hier als der, der regiert. Wenn er alles so durchgehen lassen würde, dann würden wir eine billige Gnade haben. Das wäre so, wie kann jeder doch über die rote Ampel gehen, da wird keiner bestraft. Jeder kann fahren, der schneller will, 200, 300 Kilometer pro Stunde, macht alles nichts. Da hätten wir ein Chaos. Es ist Gottes Liebe, dass er regiert und dass er straft. Er tut es nicht, weil er ein böser Gott ist mit Rute. Das ist die menschliche Vorstellung, die der Teufel in unser Herz gegeben hat. Er tut es, damit die Schönheit des Himmels nicht befleckt wird und dem Himmel nicht Gewalt angetan wird und auch in meinem und deinem Herzen Frieden ist, indem die göttliche Ordnung durch den Heiligen Geist regiert in unseren Herzen. Darum heißt es hier so, ich bin ein eifriger Gott, so wie ihr es, wie du es auf die Grabschleife, auf dein schönes Rosenherz für den Andreas hast schreiben lassen, Liebe ist stärker als der Tod. Es ist die Auslegung von Hohes Lied 8, Vers 6, wo es heißt, Liebe ist stark wie der Tod. Das heißt, wenn sie stark ist wie der Tod, einer muss ja siegen. Sie hat ihn überwunden. Und so hast du es richtig ausgelegt auf dieser Schleife. Liebe ist stärker als der Tod. Gott hat in seiner Liebe uns diese Gebote gegeben. Sonst wäre auch gar nicht mehr der Gott der Gnade. Dann wäre ein Gott der Unordnung. Ein Gott des Terrors. Ein Gott des Chaos. Nein, das ist er, Gott sei Dank, nicht. Und wie er ist, das zeigt er uns in den wunderbaren Worten, du sollst nicht. Und wir dürfen von Pfingsten her immer hören, das sollst nicht von damals, bedeutet für uns, und so kann man es im Hebräischen übersetzen, du wirst nicht. Durch den Heiligen Geist werden wir nicht mehr andere Götter neben ihn setzen, weil wir erkennen, wohin sollen wir gehen, Herr? Du hast Worte des ewigen Lebens, mein Konfirmandenspruch. Das habe ich damals erkannt und ich wusste, Herr, ich will nur dich, da vorher schon, aber auch bei der Konfirmation. Wer kann mir denn sonst dieses Leben geben? Niemand, nur der Herr Jesus und Gott durch den Herrn Jesus. Und so sehen wir jetzt hier bei dem zweiten Gebot, dass dieser nächste Befehl einem Versuch entgegensteht von Gottes Seite aus, dass der Mensch irgendetwas tun möchte, was Gott repräsentiert. Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis. Wir lesen ja bei der Schöpfung, dass Gott den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis machte. Und nun sagt Gott, mach du dir jetzt aber kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis von mir. Denn es gibt niemanden und es gibt nichts, das mich repräsentieren kann. Er hatte den Menschen vollkommen geschaffen. Adam und Eva waren nach seinem Ebenbild, nach seinem Gleichnis, vollkommen, ohne Sünde, aber fähig zu sündigen. Sie repräsentierten im Garten Eden Gott, wie Gott ist. Aber nach dem Sündenfall konnten sie Gott nicht mehr repräsentieren. Darum musste Gott hier jeden Versuch zurückweisen, von menschlicher Seite repräsentiert zu werden. Kein Mensch konnte noch Gott repräsentieren nach dem Sündenfall. Und auch natürlich kein Tier und keine Sache. Darum sagt er hier, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Auch nicht von dem, was oben im Himmel ist, auch nicht von dem, was auf Erden ist, auch nicht von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Also auch nicht von den Tieren, nicht von den Vögeln, nicht von den Fischen. Und dann erklärt er weiter, was das beinhaltet. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da Heimsucht der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Also mache dir kein Bildnis, bete es nicht an und diene ihm nicht. Immer dann, Wenn wir irgendetwas als Repräsentation Gottes nehmen, das zeigt Gott hier ganz klar auf, dann beten wir es an und dann dienen wir ihm. Heute hat der Mensch sich selbst als Gott erhoben, betet sich selbst an, dient sich selbst und ist damit ein furchtbarer Sklave der Sünde geworden. Und so sieht es heute auch aus. Und uns will Gott warnen, dass wir jeden Versuch zurückweisen, mit diesem Gebot mit irgendetwas Gott zu repräsentieren. Denn die Folge davon ist ein Anbeten und ein Dienen. Alles, was für die menschliche Seele Gott ist, das betet die Seele an und dem dient sie konsequenterweise. Das sehen wir heute in der Rockmusik, in der Mode, in Politik, in Wirtschaft, im Privatleben, in der Ehe, in dem Single-Dasein, im Familienleben. Da, wo das Kreuz nicht aufgerichtet ist, da hat der Mensch sich selbst zum Gott gemacht. Oder wo die Mutter Erde zum Gott gemacht wird, da triumphiert die Umweltpolitik nicht nach biblischen Maßstäben. Da regiert auch in der weltweiten Missionslehre, regiert heute die Esoterik ganz bewusst. Wir haben jetzt nicht Zeit, darauf näher einzugehen, aber wir wollen in diesen Tagen schauen, wie gerade durch das zweite Gebot, wenn es nicht beachtet wird, wenn man eben doch etwas anderes als Repräsentation für Gott nimmt, wie dann die Seele dadurch einen falschen Gott anbetet und ihm dient und damit ein Sklave wird und wir hier diese geistlichen Zusammenhänge erkennen müssen. So wie wir sehen bei Goethe, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los, hat er gesagt. Ja, auch er hatte sich eingelassen, da wurde nachher diese Geister nicht mehr los. Oder der große Musiker Schumann, der nachher nur noch Stimmen hörte und Töne hörte, der durch Teufelsgeister seine Musik komponiert hat. Oder auch, was wir vor kurzem hörten, im 70-jährigen Gedenken an den Brand Dresdens, das furchtbare Gericht Gottes über Dresden. Vor 70 Jahren, da wurde geschildert in einem Feature, wie die Frauen in einem Krankenhaus zusammen waren. Ich weiß nicht mal was, auch die Entbindungsstation. Jedenfalls wurde da gespielt, in dem Augenblick, als die Bomben runterkamen, wurde gespielt von Richard Wagner. Ich habe es mir aufgeschrieben, aber in der Eile nicht gefunden, jetzt um es mitzubringen. Richard Wagner war ja okkult und hat okkulte Stücke geschrieben, weswegen auch Hitler sich darauf eingelassen hat und Wagner sehr gerne für Europa genommen wird. Wie auch Beethoven, da wurde so ein okkultes Stück gespielt und in dem Moment wurde Dresden zerbombt und auch das Krankenhaus und die Frauen und einige Hinterbliebene von diesen Babys, die gerettet wurden, haben das geschildert. Also wenn wir die Geschichte lesen, die aktuelle Geschichte leben, sehen wir beständig die Erfüllung dieses heiligen Gottes, der voller Liebe uns bewahren will vor dem Chaos, wenn wir nicht seine Gebote beachten. Darum schließt Johannes mit dem Wort in 1. Johannes 5, hütet euch, Kindlein, vor den Abgöttern, wo wir außer Gott etwas anderes anbieten oder versuchen, ihn durch irgendetwas zu repräsentieren. Und die Erfüllung von diesem Gebot ist wer? Wer ist das Ebenbild und die wahre Repräsentation Gottes? Unser Herr Jesus. Hier wird Weihnachten vorgeschattet, die Inkarnation. So Gott will heute Abend weiter in diesem wunderbaren Wort Gottes. Ja, solange man es nicht anbetet, die Kreuzigung Jesu in den Kirchen, solange man es nicht anbetet, ist es ein wunderbarer Hinweis auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Aber in Südamerika musste ich mein Kreuz, wo es nicht dran war, abhängen, weil da kam eine und sagt, das Kreuz, nein, das ist katholisch. Die katholische Kirche hat in Südamerika so viel Unheil angerichtet, in Argentinien, in Bolivien, in Chile, in Uruguay. Ich hatte das Kreuz von meiner Tante geschenkt bekommen und ich liebte den Herrn Jesus, ich habe das nie angebetet. Aber für diese junge Frau, die zu mir in die Seelsorge kam, war das ein Stück zur Versuchung. Und das habe ich erlebt, nachher in meinem Blumengeschäft in der Nachbarschaft. weiß ich nicht mehr, was ich ihr gegeben habe vom Evangelium, sagt sie, ach ja, wenn ich das Kruzifix in meine Hand nehme, dann durchströmt mich ein wonniges Gefühl. Da habe ich gewusst, ich muss das Kreuz wegtun von der Wand. Es verführt unsere gläubigen Uruguayer zum Katholizismus hin, zur falschen Anbetung. Und so muss man schauen. Wenn das so ist und heute, wenn Protestanten das Kruzifix nehmen oder auch Katholiken das Kruzifix nehmen als Ersatz für den Herrn Jesus als gekreuzigt, dann ist es die falsche Anbetung. Darum nehme ich auch nicht gerne Kerzen, auch wenn wir zusammen zum Abendmahl kommen, weil die Taizé-Bewegung macht ein wunderbares, herrlichste Musik, herrlichste Kerzenbeleuchtung und die Gefahr ist zur falschen Anbetung. Darum möchte ich es nicht. Darum hat Martin Luther auch das zweite Gebot rausgenommen, weil damals kamen die Bilderstürmer, die haben das Gebot so verstanden, alle Bilder weg aus den Kirchen, die haben die Kirchen zerstört, die haben die Kunstwerke zerstört, die haben alles zerstört. Münzer, ein Pfingstler, der voll Heiligen Geistes meinte, er die Kirchenbilder alles furchtbar gemacht hat. Da hat Luther gesagt, nein, das ist nicht göttlich, das hat er gut erkannt und hat darum das zweite Gebot rausgenommen. Es war auch nicht gut, aber er hat es seelsorgerlich gemacht. Und ja, es war eben so, wir machen alle unsere Fehler und große Männer auch, aber er hat es mit einer guten Motivation gemacht, weil ja, wir brauchen immer so die Hilfe des Herrn, wie wir etwas machen, auch jetzt die Kirchen, dass wir nicht alles in Bausch und Bogen verteufeln, aber dass wir erkennen, worum es Gott geht. Gott will nicht durch uns einen Menschen oder ein Tier oder die Mutter Erde oder irgendetwas anderes vergottet werden, sondern nur Jesus ist das Ebenbild und der Abglanz Gottes, der allein ihm gleich ist, wie es im Hebräerbrief heißt. Darum ist das Gebot gegeben. Nicht, dass wir auch nicht die feinen Kunstwerke zerstören. Das muss man auch erkennen, denn Gott hat durch die Kultur auch etwas weitergegeben. Als wenn wir die Kirchengeschichte betrachten, die Leute konnten ja noch nicht schreiben zum Teil und die hörten das Evangelium. Die Katakomben sind voll von Kunstwerken. Die ersten Gläubigen in der Germanenmission voll von vom Kreuz, wie der Herr Jesus uns geliebt hat und von Lämmern. Und es würde sich lohnen, darüber eine Arbeit zu schreiben, weil es ist wunderbar, wie Gott durch Bilder sein Evangelium weitergegeben hat am Anfang, als die Menschen es noch nicht wussten und nachher durch die Musik. Aber wenn wir die Musik oder die Bilder oder die Kunstwerke an Gottes Stelle setzen, dann ist es Götzendienst. Und so müssen wir das Wort der Wahrheit recht verstehen, damit wir nicht auch die ganzen Kunstwerke, Gott hat ja Rembrandt und das Abendmahlsbild von Leonardo da Vinci, hat er ja wunderbar gebraucht, diese Leute. Und wir wissen, er hat dann gesucht, wem könnte ich es machen? Und dann, was gefällt dir am besten auf dem Bild der Becher? Hat er den Becher weggenommen, damit nicht der Becher im Zentrum steht, sondern Jesus und sein Bild im Zentrum steht. Und der Meister, der das eigentlich angefangen hatte, die Geschichte kennt ihr vielleicht, der war so alt und schwach nachher, der sagt, ich kann nicht mehr. Er hat seinem Schüler übergeben und der Schüler sagt, ich kann das nicht. Das geht nicht. Und mit vollem Vertrauen auf den Herrn hat er dieses Bild zu Ende gemalt. Und so hat der Meister gesagt, als er das sah, jetzt habe ich meinen Dienst beendet. Konnte seinen Stab übergeben. Und so, wir dürfen diese Dinge nicht wegtun jetzt, weil Jesus drauf ab... Also ich empfinde es so, aber es weiß Gläubige, auch Isseltix sagen nichts von Bildern, auch das nicht. Aber das muss man dann respektieren, jeder wird geführt, nur dass wir es richtig verstehen und nicht fleischlich handhaben, was Gott uns schenkt. Ja, dann lasst uns jetzt aufstehen und beten und dir danken, unser Vater in dem Himmel, wie liebst du uns. Und du musst uns Grenzen setzen. Das erleben wir ja auch in unserer ausufernden Erziehung. Ja, wir suchen immer die Extreme. Unter dem Nationalsozialismus hieß es immer, du musst, du sollst. Es gab einen Drill. Und die Gegenbewegung, die 68er-Bewegung, hat das wieder in ihr Gegenteil gependelt. Und so weißt du, wie wir sind, und darum hast du uns die wunderbaren, gesegneten Grenzen gesetzt, diesen Zaun gegeben. Ja, es ist so, wie der Heilige Geist in Römer 7 durch den Apostel Paulus schreibt, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Es ist wunderbar, deine Grenzen zu haben, damit wir das wahre Leben, die göttliche Lehre von Leben haben, die göttliche Philosophie von Leben, wahrem Leben, das nur da ist, wo wir die direkte Beziehung zu dir durch den Herrn Jesus im Heiligen Geiste haben und pflegen. Und dann, wie der Apostel Paulus sprechen, durch den Heiligen Geist. Was mir Gewinn war, habe ich für Schaden geachtet. Und ich achte es auch noch alles für Schaden, damit ich die Kraft deiner Auferstehung erfahre, seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Du weißt, wir beten es zitternd, denn unser Fleisch will es nicht. Aber dein Geist zieht unseren Geist dahin, auch so zu beten, dass wir seinem Tode gleichgestaltet werden, damit wir hinangelangen zur Ausauferstehung, dich ganz haben, ausschließlich und ganz in Ewigkeit, um dieses großen Opfers willen auf Golgatha, diesen Wert, der alle Werte im Himmel und auf Erden überstiegen hat, in diesem kostbaren, heiligen, ewigen Blut, dem göttlichen Blut. Wir beten dich an und schweigen in unserer Liebe über dir, wie du unter dir, wie du über uns in deiner Liebe schweigst. Amen. lass uns noch aufstehen und um den Segen des Herrn bitten. Aus Philipper Kapitel 1, Vers 9 folgende. Und darum bete ich, dass eure Liebe je mehr und mehr reich werde in allerlei Erkenntnis und Erfahrung, dass ihr prüfen mögt, was das Beste sei, auf dass ihr seid lauter und unanstößig auf den Tag Christi, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus geschehen, in euch zu Ehre und Lobe Gottes. Amen.